Moin, hallo. Hallo, Video läuft. Hier ist alles an. Ich hoffe, ich habe die Lautstärke gut eingestellt. Beschwerden zum Ton, bitte immer an mich. Und das Audio läuft auch. Okay. Wir waren mittendrin in Satz 4.8. Da gab es insgesamt 4 Aussagen, von denen wir behaupten, dass die alle gleichwertig sind. Und ich habe letztes Mal schon erzählt, wie ich mir den Beweis vorgestellt habe. Wir haben ja die Richtung aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt D, aus D folgt A. 2 davon werden Gegenstand der Übung sein. 2 zeigen wir hier. Eine haben wir letztes Mal schon erledigt, nämlich aus A folgt B. Und bei aus B folgt C, da waren wir so mittendrin. Und da sammeln wir uns jetzt mal alle ein. Was war da passiert? Aus B folgt C. Ich schreibe nochmal an, was ich gerade gesagt habe. Gezeigt, dass die Menge linear unabhängig ist. Was also jetzt noch zu zeigen ist, ist dieses Wörtchen maximal. Sprich, dass man die Menge jetzt nicht noch weiter vergrößern kann, indem man weitere Vektoren hinzufügt, sodass die Menge immer noch linear unabhängig bleibt. Wenn man das hinzufügt, werden wir linear abhängig. Das müssen wir zeigen. Und wir hatten die Menge, die hatte ich genannt, B. Genau, die steht da auch. Schon gezeigt. Hinzufügen kann und man gleichzeitig die lineare Unabhängigkeit behält, oder in anderen Worten, wenn man was hinzufügt, einen neuen Vektor, dann wird man linear abhängig. Hier sofort zu einem Widerspruch kommen, wenn wir annehmen, dass die größere Menge linear unabhängig bleibt. Das muss ich jetzt irgendwie kurz anschreiben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Thank you. viel besser, viel übersichtlicher kann ich das jetzt nicht anschreiben. Es soll ja immer noch vollständig sein. Und jetzt möchte ich nochmal kurz erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Ich stelle mir vor, man könnte die Menge B noch vergrößern und die ja unabhängig bleiben. Dadurch muss ich ja etwas hinzunehmen. Ich muss einen Vektor hinzufügen, den habe ich V genannt. Und damit die Menge auch wirklich vergrößert wird, muss der Vektor von außerhalb der Menge kommen. Deswegen habe ich das so hingeschrieben. V kommt aus dem Vektorraum V, aber ohne die Menge B. Das heißt, die Menge B vereinigt mit der Menge, die nur V enthält, ist wirklich eine größere Menge. Die enthält wirklich einen Vektor mehr. Und wenn wir annehmen, dass die Menge linear unabhängig sei, dann kommen wir zu einem Widerspruch. Denn einerseits kann man ja V mithilfe von B darstellen. B ist ein Erzeugungssystem für den ganzen Vektorraum. Andererseits kann man V aber auch mit sich selbst darstellen, als einmal V. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Linearkombinationen, denn einmal wird nur der Vektor V verwendet und einmal werden Vektoren aus B verwendet. Und das sind wirklich unterschiedliche Vektoren, denn V kam ja gerade nicht aus dem Linear. Und der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass diese größere Menge linear unabhängig zu K, also muss diese Annahme falsch sein, und geholfen haben uns mal wieder gemacht. Ist das in Ordnung? Wer braucht eine Erklärung oder wer möchte, dass ich noch mehr oder was anderes anschreibe? Das war das Einzige, was uns noch in diesem Beweisschritt fehlte. Bei der Marke 8, ja?
Können Sie irgendwie zeigen, dass die unterschiedlich sind?
Ich mache ein Bild, vielleicht hilft das.
Ja.
Also die eine Linearkombination ist V gleich 1 mal V. Und die andere Linearkombination ist, dass ich V als Erzeugnis von B, also als Element des Erzeugnisses von B schreibe. Das heißt, ich kann V schreiben als Lambda 1 mal B 1 plus irgendwas plus Lambda L mal B L, wobei die Vektoren B 1 bis B L aus B kommen und Lambda 1 bis Lambda L aus K. Das ist in meinem Kopf passiert. Also in meinem Kopf habe ich das gehabt, das habe ich auch hingeschrieben. Und dann habe ich in meinem Kopf noch so eine Linearkombination gesehen, wo ich Vektoren aus B verwende und Koeffizienten aus K. Und dann vergleiche ich diese beiden Darstellungen und sehe, die sind total verschieden. Denn hier benutze ich nur V und hier benutze ich ganz viele andere Vektoren, aber auf keinen Fall V, denn V liegt ja nicht im B. Das heißt, die Kombinationen sind wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. So, das war mein Kopf. Aber ich wollte nicht diese ganze Notation einführen, sondern ich dachte, wenn ich schreibe, dass das da draus kommt, dann ist es klar, weil man ja weiß, dass man nur die kleinen Meter.
Okay, ja, gut.
Ergibt es Sinn?
Ja.
Gut, super. Lass mich mal so stehen, auch wenn das etwas unordentlich ist und ein kleiner Schnittzettel, der nicht richtig zum Beweis gehört, aber vielleicht können Sie es ja hilfreich. Und ich glaube, ich habe gar nicht auf die Tafel umgeschaltet. Das mache ich jetzt mal, bevor ich weitere, sondern ich habe einfach angefangen. Jetzt ist die Tafel zu sehen und ich lasse sie jetzt auch kurz so, damit die, die am Video sind, eine Chance haben, sich alles in Ruhe anzugucken. Und ich bleibe jetzt einfach hier stehen für den Fall, dass es noch weitere Fragen gibt. Ich habe doch was drin.
Würde so ein Beweis jetzt relativ wörtlich und mit viel Schrift es auch geben, wenn wir das dann in C und D selber beweisen. Also Sie jetzt weniger.
Ich glaube, die Frage habe ich nicht verstanden. Nochmal.
Also Sie haben ja das Rechnung, die Sie im Kopf gemacht haben, jetzt nicht mit richtig hingeschrieben, sondern nur so erklärt nochmal. Könnten wir also auch so mit Wörtern beschreiben, wie das funktioniert und warum was ist, wenn wir dann die D und C selber beweisen?
Ja, wenn die Wörter verständlich sind und wenn Sie die Fachsprache richtig benutzen. Ich habe ja hier auch Fachsprache benutzt, zum Beispiel Erzeugnis und Linearkombination und sowas. Dann ist es völlig in Ordnung. Sie müssen nicht immer alles explizit auswechseln mit lauter Sachen, die Sie hier und ganz viel Notation. Manchmal geht es auch in Worten. Die Gefahr besteht, gerade wenn man noch nicht so geübt ist darin, dass die Erklärung mit Worten irgendwie schwammig wird. Da gilt es irgendwie so eine Linie zu finden, ja mit Wörtern, aber eben auch genau genug, dass man wirklich versteht, was gemeint ist. Und es kann sein, dass Sie sich daran tasten müssen und dass Sie dann vielleicht beim ersten Mal zu viel erklären, zu umständlich. Beim nächsten Mal vielleicht zu wenig, dann gibt es da vielleicht Abzug nach dem Motto, da fehlt was. Da kann man sich aber rantasten. Ich habe das auch gemacht. Ich konnte das auch nicht immer. Und Sie dürfen ja auch unterschiedliche Meinungen haben, ob mir das jetzt gelingt in der Vorlesung. Kann ja auch sein, dass Sie sagen, nö, das ist zwar in Worten, aber ich verstehe gar nichts. Und ich finde das mit Symbolen besser oder umgekehrt. Ja, da gibt es, es gibt richtig und falsch im Sinne von, die Mathematik ist richtig oder falsch, aber es gibt meiner Auffassung nach zumindest kein richtig oder falsch, wenn es einfach um Stil geht. Sondern da finde ich gerade gut, dass wir das alle etwas unterschiedlich machen. Hilft uns weiter? Rantasten. Noch mehr Fragen? Das war Satz 4, 8. Und ich möchte Satz 4, 8 kurz feiern, weil er uns nämlich Möglichkeiten an die Hand gibt, auf unterschiedliche Arten und Weisen zu sehen, dass etwas eine Basis ist. Und warum es so wichtig ist, Basen zu haben und Basen zu finden und damit zu rechnen, das werden wir im Laufe dieser Vorlesung noch ganz oft sehen und feiern. Jetzt geht es erstmal darum, sich mit dem Konzept ein bisschen zu beschäftigen und das zu üben. Und es geht sofort weiter mit Satz 4.9. Oh, bevor ich es vergesse. Jean-Luc und ich denken, dass wir alle Hausaufgaben gemacht haben, im Sinne von Wünschen, die es gab zu irgendwelchen Podcast-Folgen. Und falls es nicht so sein sollte, dann bitte beschweren. Also reinhören und gucken, war meine Frage dabei oder war sie nicht dabei, und dann bitte Bescheid sagen. Satz 4.9. Ja, was ist da los? Da haben wir unsere Generalvoraussetzungen, die wir immer haben gerade, K ist ein Körper, V ist ein Vektorraum. Und zusätzlich wollen wir noch sagen, dass der Vektorraum endlich erzeugt ist über K. Und da brauche ich eine kurze Erinnerung, was das heißt. Was heißt es, endlich erzeugt zu sein? Jean-Luc weiß es auch. Ich gehe davon aus, Sie wissen es auch oder Sie können nachgucken. Was heißt es, dass der Vektorraum V endlich erzeugt ist über K?
Ja, dass V gleich das Erzeugnis von endlich vielen Vektoren, ist.
Genau, so kann man das sagen. Und das ist jetzt genau so ein Fall, wo die sprachliche Beschreibung vielleicht noch nicht genau genug ist. Noch genauer wäre zu sagen, es gibt eine endliche Menge von Vektoren, die den Vektorraum erzeugt. Das ist ein bisschen genauer sprachlich. Aber ja, ich habe gesehen, dass Sie genau die richtige Idee im Kopf hatten, Dankeschön. Und jetzt behaupten wir in Satz 4.9, dass es dann eine endliche Basis gibt. Ist vielleicht nicht so überraschend, oder? Was sagt Ihre Intuition, wie man das machen kann? Gucken wir mal kurz, ob Sie eine ähnliche Intuition haben wie ich oder vielleicht eine ganz andere. Ich muss ja nicht den Beweis machen, den ich mir vorher überlegt habe. Ich kann ja auch einen anderen machen. Also überlegen Sie mal. Sie wissen jetzt schon, dass es eine endliche Menge von Vektoren gibt, die den ganzen Vektorraum erzeugt. Wie kriegen wir eine Basis gebastelt mit endlich vielen Elementen? Wie würden Sie es machen?
Das Minimalerzeugungssystem.
Das klingt so, als ob es nur eins gibt. Gibt es nur eins? Ich nehme ihr, genau. Aber vielleicht ist an der Idee ja trotzdem was dran. Also was war in Ihrem Kopf die Vorstellung? Wir fangen an mit irgendeinem endlichen erzeugenden System. Gibt es da noch Voraussetzungen?
Dann gibt es halt auch ein minimales endliches Erzeugungssystem.
Wie mache ich aus irgendeinem ein minimales? Und wenn Sie jetzt denken, das ist doch zu einfach, dann stimmt es wahrscheinlich. Sie haben sich zuerst gemeldet.
In dem erzeugenden System alle Vektoren, die aus dem erzeugenden System selbst als Skalarmultiplikation gewählt werden können, auch ja.
Als Skalarmultiplikation wären wir zu wenig, aber als Linearkombination würde ich kaufen. Ja, okay, das heißt, Ihre Intuition ist, ich möchte nur gucken, ob ich es richtig verstanden habe, Sie fangen mit einer endlichen Menge an, die den Vektorraum erzeugt, dann gucken Sie, ist da irgendwas überflüssig, im Sinne von, ich kann es durch Linearkombination der anderen irgendwie darstellen, dann werfen Sie es raus und dann gucken Sie wieder, ist das überflüssig, werfen raus und irgendwann kann man nichts mehr rauswerfen und nach Definition, wenn man nichts mehr rauswerfen kann, ist man ein minimales Erzeugungssystem, oder? Das klingt fast zu einfach. Wer ist skeptisch? Wer denkt, das ist doch irgendwie, das kann nicht stimmen? Alle sind überzeugt. Vorsichtige Skepsis. Warum?
Naja, ich denke, wenn wir alles nur rauswerfen, sind wir beim maximalen System. Weil es sind die, also zwischen diesem maximalen und minimalen.
Es gab einen Zusammenhang, aber die beiden Wörter waren unterschiedlich. Wir hatten maximal linear unabhängig und minimales Erzeugungssystem. Das heißt, wenn wir die Eigenschaft behalten, ein erzeugendes System zu sein, dann dürfen wir immer weiter rauswerfen und nähern uns dann vielleicht an Minimal. Lineare Unabhängigkeit sehen wir da gar nicht, diese Eigenschaft, die testen wir gar nicht. Aber ich verstehe Ihre Skepsis, es ist immer gut, vorsichtig zu sein. Gibt es noch andere Einwände? Nö. Ich habe auch keine. Die Idee funktioniert, wir machen das so. Beweis von Satz 4.9. Ich gehe an die linke Tafel. Nee, das ist nicht die linke. Links, rechts sind sowieso bürgerliche Kategorien. minimal ist. Das heißt, wir haben geschaut, ob man etwas weglassen kann und wir haben auch besprochen, wie man das macht. Das schreibe ich jetzt nicht alles an, aber ich möchte es nochmal für Sie zusammenfassen. Denn wir haben in einem Beispiel ja gesehen, wie man nachgucken kann, ob etwas ein minimales Erzeugnis ist. Man schnappt sich einen Vektor, wirft ihn raus und guckt, ob das, was übrig ist, immer noch alles erzeugt. Haben wir gesehen. Ich glaube, es war ein R-Quadrat, da hatten wir so eine Menge mit drei Elementen und da konnte man sogar jeden rauswerfen und was übrig blieb, war immer noch ein Erzeugnis. Das war Beispiel 4,6 von den Forschern. Und das machen wir also mit dieser Menge M. Wir könnten, wenn wir wollten, da genauer drauf gucken und durch Hingucken entscheiden, ob da Vektoren sind, die uns schon so anspringen, weil wir denken, die sehen überflüssig aus. Manchmal ist das so. Wir können aber auch einfach aufgucken und irgendwas weglassen und schauen, ob wir irgendwas gleich erzeugen. Und das machen wir, bis wir nicht mehr weglassen können. Wir müssen nur zwischendurch prüfen, dass wir immer noch den ganzen Raum erzeugen. Aber ansonsten können wir einfach, wenn wir merken, wir können nicht mehr weglassen, aufhören und haben dann nach Definition ein minimales Erzeugungssystem. Und es ist endlich, weil wir mit einer endlichen Menge angefangen haben und eine Menge, die endlich ist und aus der ich gegebenenfalls noch Dinge weglasse, wird bestimmt nicht unendlich. Das muss ich, glaube ich, nicht weiterkommen, oder? Dann schreibe ich das jetzt mal an. Heißt im Bereich ein minimales, minimales Erzeugnissystem für V ist. Dann ist es eine Basis und da benutzen wir Satz 4.8, den wir gerade nochmal angeschaut haben. Denn da steht ja das minimale Erzeugnissystem und eine Basis. Unterwegs sind, für den wir aus irgendeinem Grund ein erzeugendes System sehen, ein endliches, weil uns jemand eins gegeben hat oder weil wir den Vektorraum schon kennen und schon Ideen haben. Und dann nehmen wir halt so ein endliches erzeugendes System und gucken, was kann ich noch weglassen. Und am Ende des Bastelprozesses steht eine Basis. Insbesondere haben wir hier gezeigt, und das möchte ich kurz feiern, dass jeder endlich erzeugte K-Vektorraum eine endliche K-Basis besitzt. Normalerweise sogar nicht nur eine, sondern viele. Und dann kann man auch ein bisschen gucken, welche ist jetzt besonders schön für unsere Anwendung. Aber das möchte ich kurz feiern. Man kann das noch verallgemeinern. In meiner Linienalgebra damals, da haben wir gezeigt, dass alle Vektorräume eine Basis besitzen, auch die nicht endlich erzeugten. Falls Sie das interessant finden, dann sagen Sie es schon lüg, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich erkläre, wie das geht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, wenn ich meine eigenen lineare Algebra-Notizen noch verstehe, dass ich dann Ihnen den Beweis erzähle, den ich damals als Studentin gelernt habe. Das geht also auch. Man kann das noch verallgemeinern. In dieser Vorlesung befassen wir uns bald nur noch mit endlich erzeugten Vektorräumen und deswegen verzichte ich auf diesen allgemeineren Ansatz, wo wir zeigen, dass jeder Vektorraum über jedem Körper eine Basis besitzt. Einfach, weil es technisch aufwendiger ist. Was für Fragen haben Sie? Sind Sie mit dem Beweis zufrieden, den Sie sich quasi selber überlegt haben? Der ist gut, oder? Schön kurz, schön intuitiv, mir gefällt er auch. So, Merksatz, jeder endlich erzeugte Vektorraum besitzt eine endliche Basis. Blabla, Kommentare habe ich alles schon gesagt. Und weil wir ab jetzt im Wesentlichen uns nur noch endlich erzeugte Vektorräume angucken, möchte ich eine neue Generalvoraussetzung einführen. Generalvoraussetzung 2. Das ist dieselbe wie vorher, plus unser Vektorraum soll endlich erzeugt sein. Und ich sage jetzt nicht einfach nur irgendwann, das soll ab jetzt immer gelten, sondern ich schreibe es wirklich jedes Mal hin als Generalvoraussetzung 2. Und zwar deshalb, weil es sonst ganz schnell passiert, dass man bei den Sätzen, die wir später beweisen, vergisst, dass wir einen endlich erzeugten Vektorraum haben. Und manche der Sätze, die wir später zeigen, sind für nicht endlich erzeugte Vektorräume falsch. Falsch, 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 im Sinne von wirklich falsch. Und wenn Sie später fortgeschrittene Vorlesungen hören, dann kann das eine Rolle spielen. Es wäre blöd, wenn Sie dann einen Satz aus der linearen Algebra anwenden und sich freuen und dann merken, ups, es geht gar nicht, weil der Vektorraum, mit dem wir hier arbeiten, nicht endlich erzeugt ist. Und dann wäre halt blöd, wenn Sie sagen, habe ich aber in der linearen Algebra so gelernt? Nein, haben Sie nicht. Da steht jetzt immer die Voraussetzung dabei, dass der Vektorraum endlich erzeugt. Und da kommen wir zum großen Austauschsatz. Letztes Mal gab es ja das kleine Austauschlemma und da habe ich schon angekündigt, dass dem Lemma noch ein Satz folgt, dass der große Austauschsatz von Steinitz, benannt nach dem Mathematiker Steinitz, und es gibt viele unterschiedliche Versionen, wie der aussehen kann. Hier ist die Version, für die ich mich entschieden habe und die wir jetzt beweisen. Ich freue mich aus verschiedenen Gründen sehr über diesen Satz. Ich freue mich auch über den Beweis. Das ist ein Beweis mit Induktion. Wir haben länger nicht mehr Induktion gemacht und sehen jetzt einmal in diesem Kontext, wie... Okay, Induktion scheint irgendwie Thema zu sein. Ja, ich weiß, es war auch in der Klausur ein Thema. Das können wir gerne noch ausführlich besprechen zu gegebener Zeit. Und Sie werden das Thema in der Weihnachtsserie sehen. Aber jetzt sehen wir es im Kontext des Themas, über das wir gerade sprechen, also Basen von Vektorräumen. Das ist der eine Grund, warum ich mich freue. Der andere Grund, warum ich mich freue, ist, dass man im Beweis des großen Austauschsatzes richtig schön sehen kann, wie das kleine Austauschlemma 4, 5, da reinspielt. Ja.
Sie hatten die Weihnachtsferien gerade erwähnt.
Ja.
Wie viel Zeit haben Sie? Also bleibt es trotzdem für eine Woche?
Na, da steht ein Abgabetermin drauf und das heißt, Sie können, wenn Sie wollen, über Weihnachten und den Jahreswechsel vergessen, dass Sie jemals lineare Algebra gehört haben und können im neuen Jahr sich wieder daran erinnern und dann die Serie bearbeiten. Oder Sie nutzen die komplette Zeit, die Sie haben. Man kann Bonuspunkte sammeln. Sie können auch schreiben. Ich gucke auch zwischendurch manchmal nach E-Mails und ich werde Zeit haben, ich kann Wünsche erfüllen. So, also Weihnachtsserie heißt einfach nur, dass die halt zu dieser Weihnachtszeit aktiv ist und deswegen nenne ich die so. Aber es ist keine Extraserie. Die Serie würde es sowieso geben, aber ich gebe sie halt schon jetzt raus und nicht erst im neuen Jahr. Das ist der Unterschied. Noch mehr Fragen? Austauschsatz. Ja, dann mal los. Erstmal möchte ich besprechen, was da steht. Wir haben Voraussetzung 2, V ist also ein Vektorraum über K und ist endlich erzeugt. Und jetzt beginnen wir mit einer gegebenen K-Basis von V und die soll B heißen, B die Basis. Dann kommt eine Menge M von Vektoren und über die setzen wir nur voraus, dass die Linie unabhängig ist über K. Nur das. Und dann kommen zwei Aussagen. Also die erste Aussage, das ist so eine Pauschale, man kann M mit Hilfe von B zu einer K-Basis ergänzen. Damit meine ich, man kann Vektoren aus B sich schnappen und kann die Menge M um diese Vektoren vergrößern und was rauskommt, ist eine Basis für V. Man kann das Ganze aber auch anders sehen. Man kann es so sehen, dass man M in die Basis B reintauschen kann, deswegen Austauschsatz, im Sinne von, man wirft Vektoren aus B raus, tauscht stattdessen M rein und kriegt eine neue Basis. Das heißt, je nachdem, wie Sie das lesen wollen, können Sie es als Ergänzungssatz lesen oder als Austauschsatz. Ich mag das mit dem Tauschen halt. Deswegen so. Und damit man sich das konkreter merken kann und weil wir im Beweis sowieso so arbeiten, steht das jetzt nochmal genauer dort. Es existiert eine Teilmenge A von B, die einerseits genauso groß ist wie M und die andererseits so ist, dass man sie rauswerfen und durch M ersetzen kann und was rauskommt, ist wieder eine Basis. So, und es ist egal, wie groß die Menge M ist. die kann leer sein, die kann aus einem Vektor bestehen, sie kann auch selber schon eine komplette Basis sein, sodass wir irgendwie alles austauschen, werden wir später sehen. Der große Austauschsatz ist der Schlüssel dazu zu verstehen, wie groß Basen sind. Darüber wissen wir bisher noch gar nichts, eigentlich. Also vielleicht wissen Sie schon was, aber in Wirklichkeit hier in diesem Kosmos noch nicht. Ist die Formulierung des Satzes verständlich? Und ist irgendwie rübergekommen, dass man den so auf verschiedene Arten lesen kann? Also im Sinne von M zu einer Basis ergänzen oder was reintauschen? Je nachdem, was Sie besser finden oder intuitiver? Okay. Wir üben das natürlich auch. Aber erstmal müssen wir den Satz beweisen. Und ich habe schon angedeutet, wie das ungefähr geht. Jetzt brauche ich ein bisschen Tafelplatz. Ich fange mal hier an. Steht da nicht. Und theoretisch könnte M eine unendlich große, linearunabhängige Menge sein. Warum nicht? Der Vektorraum könnte unendlich viele Vektoren haben, ne? Sowas wie R3 oder so. Warum soll es da nicht unendlich große, linearunabhängige Mengen geben? Sagt uns ja keiner. Also klären wir kurz, warum M überhaupt eine endliche Menge ist. Naja, es gibt ja, nach dem, was wir uns schon überlegt haben, eine endliche Basis. Und Basen sind maximal linear unabhängig. Das heißt, dadurch ist schon mal begrenzt, wie groß linear unabhängige Mengen sein können. Die müssen dann endlich sein. Ansonsten hätten wir keine endliche Basis. Und deswegen ist die Menge M endlich. Theoretisch auch hätte unendlich sein können, dann wäre es problematisch. Aber so ist die Mächtigkeit eine natürliche Zahl oder eine Null. Schreibe ich jetzt mal Z. Und das ist endlich. Die Mächtigkeit kommt aus der Null. Und dann machen wir Induktion und wir fangen auch wirklich bei Null an. Es könnte ja sein, dass M die leere Menge ist. Die leere Menge ist linear unabhängig, die ist hier erlaubt als M und das müssen wir uns angucken. Definitionsdoppelpunkte, also das ist ein Definitionsdoppelpunkt, sagt man es so, und das ist ein Ankündigungs-Doppelpunkt nach dem Motto, jetzt geht's los. Wir beginnen mit einem Induktionsanfang oder einer Verankerung. Und ich habe gerade schon gesagt, dass ich gerne im Spezialfall das M Mächtigkeit 0 hatte, auch wirklich angucken möchte. Das wird unsere Verankerung. Das heißt, wir schauen, was passiert, wenn M die leere Menge ist. Anfang. B gibt, die genauso groß ist wie m, na, da könnte man die leere Menge nehmen, denn die leere Menge ist eine Teilmenge von allem und die hat die gleiche Mächtigkeit wie die leere Menge. Und was tut denn B? Wenn man die rauswirft und m stattdessen dazu nimmt, dann kommt hier eine K-Basis raus. Naja, wenn ich aus B die leere Menge entferne, dann bleibt das B. Und dann nehme ich nochmal die leere Menge dazu, dann bleibt das B. Und das ist immer noch eine Basis. Das heißt, alles stimmt, es ist nur lang. In Ordnung. Ich schreibe das irgendwie kurz hin und ich schreibe nicht nur, es ist langweilig. Die Frage war, ob die Erklärung gerade ausreichen kann. Wenn ich jetzt A und B schreibe in runden Klammern, dann meine ich damit die Aussagen A und B, die im Satz stehen. Der Induktionsschritt besteht aus zwei Teilen. Zuerst formulieren wir eine ordentliche Voraussetzung, was wir gerne voraussetzen wollen, was jetzt stimmen soll. Und dann formulieren wir, wie wir tatsächlich den Schritt machen, also von einer Mächtigkeit zur nächsten, n zu n plus 1. Guck mal, wie ich es hier formuliert habe. Ich gehe von kleineren Mächtigkeiten zu n, also sozusagen von n minus 1 zu n. Das heißt, ich muss jetzt meine Induktionsvoraussetzung auch entsprechend formulieren und setze voraus, dass die Aussage, die wir zeigen wollen, für linear unabhängige Mengen, deren Mächtigkeit höchstens n minus 1 ist, bereits richtig sein soll. Das ist meine Voraussetzung. Die muss ich auch so formulieren. Also als Voraussetzung und nicht als Behauptung. Da weiß ich, dass manche das noch üben müssen. Deswegen mache ich das jetzt auch sehr ordentlich. Und dann formuliere ich die Behauptung. Sei n. Das Werkzeug, um von m ausgehend zu einer Menge zu kommen, die kleiner ist, also die höchstens n minus 1 Elemente enthält. Und zwar können wir das machen, indem wir einen Vektor entfernen, Wenn wir aus m einen Vektor entfernen, genau einen, dann kriegen wir eine n-1 elementige Menge, die immer noch linear unabhängig ist, denn lineare Unabhängigkeit vererbt sich ja auf Teilmengen. Da hatten wir ein Lemma zu. So, dann können wir damit argumentieren und dann können wir für den fehlenden Vektor, den wir vorher rausgeworfen haben, das kleine Austauschlemma benutzen. Das kleine Austauschlemma sagt ja, was passiert, wenn man nur einen Vektor irgendwo reintauscht. So, das wird jetzt die Strategie sein und ich bin gespannt, ob eine Tafel reicht, um alles hinzuschreiben. Mache ich das mal da drüben und wieder ohne Gewehr. Aber weil ich weiß, dass es manchmal Leuten hilft, probiere ich es mal. So, hier haben wir die Menge m. Jetzt werfe ich einen Vektor raus, der heißt v. Dann kriege ich so eine Menge, die halt kleiner ist, m0. Tausche ich die in B rein. Hier irgendwo ist ja B. Keine Ahnung. Hier ist B. Jetzt tausche ich, indem ich den Satz und die Induktionsvoraussetzung anwende, M0 da rein. Und etwas, was genauso groß ist wie M0, ich male das mal so, dass man das irgendwie sieht, aus. Und dann habe ich jetzt halt so eine neue Menge gemacht, also das war vorher B, jetzt habe ich A rausgeworfen, M0 reingetauscht und über diese neue Menge weiß ich was und dann muss ich mich danach nur noch um das kleine V kümmern. Und wenn Sie bessere Ideen für eine Skizze haben, die die Strategie veranschaulicht, dann nehme ich die sofort. Meinen Sie was und geben Sie es schon Glück. Ich freue mich immer, wenn Menschen bessere Skizzen machen als ich, was nicht schwierig ist. Wir steigen mit den Bezeichnungen von da drüben ein. Sage M0. Nee, erstmal nehme ich mir einen Vektor hier. In unserem Anfang haben wir doch den Fall, dass m die leere Menge ist, schon abgehakt. Das heißt, ab jetzt dürfen wir doch voraussetzen, dass m nicht die leere Menge ist. Das heißt, da gibt es mindestens ein Element, sonst kann ich ja nicht rauswerfen. Das heißt, ich möchte beim Induktionsschritt gerne noch ergänzen. Oder dahinter, weil da Platz ist. Mächtigkeit höchstens n-1 haben, richtig sein soll. M0 Induktionsvoraussetzung verwende. Und zwar deshalb, weil ich im Induktionsschritt nicht immer explizit dazu schreibe, was die Voraussetzung, was die Behauptung ist. Manchmal mache ich das einfach so durch Formulierung. Aber wenn ich sage per Induktion, dann ist klar, dass ich mich jetzt darauf beziehe, dass da eine Voraussetzung steht und dass man für kleinere, in dem Fall kleinere Mengen, schon den Satz verwenden kann. Also gilt per Induktion der Satz, den wir gerade beweisen, für M0. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wir gucken in den Satz. Wenn wir den für M0 benutzen, dann steht da, dass es eine Teilmenge von B gibt, die genauso groß ist wie M0 und die man durch M0 quasi austauschen kann. Machen wir das doch. Die Menge, die wir raustauschen, nennen wir einfach A0 und dann sieht es doch in der Notation ganz gut aus. Sei A0 eine Teilmenge von B. So, das gilt. Und jetzt schreibe ich einfach ab, was da steht im Satz. Die Mächtigkeit soll genauso groß sein wie die von M0. Und da steht, wenn ich was rauswerfe und reintausche, kriege ich wieder eine K-Basis. Und diese neue K-Basis, die brauchen wir, kriegt einen Namen. B-Schlange. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Tilde könnten Sie auch sagen, aber ich finde die Schlange lustiger. Das ist B, wo ich A0 rauswerfe. Das geht, denn A0 ist eine Teilmenge von B. B ohne A0. Jetzt nehme ich das und vereinige das mit der Menge M0. Und im Satz steht, wenn ich das mache und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist es wieder eine K-Basis. Die irgendwie heißen sagen wir mal, H klein h aus n, Lambda 1 bis Lambda klein h. Oh, sagen Sie mir, wenn Sie die kleinen Ks nicht gut erkennen können, bitte. Zumal ich die nicht immer gleich schreibe. K ist ein Buchstabe, ich glaube, das Thema hatten wir schon. Es gibt Buchstaben, die ich nicht immer konsistent gleich schreibe und das kleine K ist so einer. Schauen wir, was passiert. Das ist ein großes K. Und dann brauche ich noch Vektoren aus B Schlange und die müssen irgendwie heißen. V1 bis V klein k. So, so dass ich das kleine V basteln kann. Das heißt, V ist so, die läuft von 1 bis klein k über Lambda. Zwei Fälle. Ich gucke mir jetzt diese ganzen Koeffizienten an, diese Lambdas. Und na, jetzt brauche ich, glaube ich, wieder ein Bild. Und ich versuche es mal. Also, die Schlange hat doch so, wenn man das da so hingeschrieben sieht, hat die Schlange doch zwei Bestandteile. Es gibt sozusagen den alten Bestandteil, der aus B kommt. Da wissen wir nicht, wie groß der ist, weil wir nicht wissen, wie viel wir rausgeworfen haben. Und es gibt einen neuen Bestandteil, der von der neu ergänzten Menge M0 herkommt. Da gibt es Sinn. Also, ich stelle mir die Schlange jetzt so vor, da gibt es die alten Vektoren, die aus B kommen, und es gibt die neuen Vektoren, die aus M0 kommen. Vielleicht kann ich das so sagen. Die alten und die neuen. So. In dieser Linearkombination V, mit diesem Vektoren VI, da sehe ich ja erstmal nicht, was alte und was neue Vektoren sind. Aber es könnte interessant sein, diese zu unterscheiden. Und im ersten Fall möchte ich mir angucken, was passiert, falls die Koeffizienten, die zu alten Vektoren gehören, also zu diesem Teil, falls die alle 0 sind. Wir gucken mal, ob es sein kann. Erster Fall. Die Koeffizienten, und damit meine ich jetzt diese Lambdas, die zu Vektoren aus dem alten Teil der Basis gehören, also aus b ohne a0. Und jetzt setze ich keine Klammern, weil es jetzt nichts gibt, womit man das irgendwie verwechseln kann, denke ich. Was wäre los, wenn das so wäre? Wir können uns das mal kurz so vorstellen, dass die Vs irgendwie so nummeriert sind, dass der Anfang alte Vektoren sind und das Ende sind neue, falls beide vorkommen. Jetzt sind also die ersten Lambdas alle 0, das heißt, die Linearkombination besteht überhaupt nur aus Vektoren, die aus dem neuen Teil kommen, also aus der 0. Und die anderen Vektoren sind überflüssig, die Koeffizienten sind 0, das heißt, die werden in Wirklichkeit nicht gebraucht. Das würde ja bedeuten, dass man den Vektor V mit Hilfe von der 0 als Linearkombination schreiben kann. Moment. V kommt aus M, das ist eine linearunabhängige Menge. M0 ist eine Teilmenge von M. Wenn ich jetzt innerhalb von M einen der Vektoren durch andere darstellen kann, dann ist die Menge doch nicht mehr linearunabhängig. Das geht nicht. Das muss ich jetzt nur noch irgendwie hinschreiben. Dann wäre V, was aus M kommt, als K-Linearkombination in M0 darstellbar. Und das ist ein Widerspruch, denn M ist linearunabhängig. Das ist nicht schön, Moment. Verschiedenen Spielarten, da kann ich nicht einen Vektor durch andere ausdrücken. Da kann ich Lemma 4.4 zitieren, da sieht man sofort einen Widerspruch. Oder ich kann auch direkt das Umwandeln und kriege den Widerspruch zur Nicht-Darstellbarkeit des Nullvektors als nicht-triviale Linearkombination. Wie auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Lemma 4.4 ist das einfachste. Ich kann einen Vektor aus M nicht mit Hilfe von anderen Vektoren aus M darstellen. Das geht. Der Widerspruch zeigt, dass dieser erste Fall nicht eintritt. Das heißt, es muss jetzt der zweite Fall eintreten. Mindestens einer der Koeffizienten zu den alten Vektoren muss von 0 verschieden sein. möchte, muss man darauf achten, ob das Ding, mit dem man tauscht, in der Linearkombination einen Koeffizienten hat, der von 0 verschieden ist. Deswegen gucken wir uns diese Fälle an. Also, finden wir jetzt einen Index, und das mache ich jetzt konkret. Es existiert ein J aus der Menge der Indizes, 1 bis klein k, so, dass der Koeffizient nicht 0 ist und dass der dazugehörige Vektor ein alter Vektor ist, also einer aus B ohne andere. Nur noch puzzeln. Da kann das Bild abgeschrieben werden. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben uns um V gekümmert in dem Sinne, dass wir jetzt aus der neuen Menge, die Schlange, die entstanden ist, einen Vektor rausgepickt haben, VJ. Der lief hier irgendwo rum und der war nicht da, bevor er schon getauscht wurde, sondern der war der alte Teil. Den haben wir jetzt noch rausgeworfen und haben das kleine V reingetauscht. Wie passt das zu dem Bild, das wir schon haben? Naja, der A, A0 vereinigt mit der Menge, die nur V enthält. Ah, ich glaube, VJ meine ich. VJ. Genau. Denn was möchte ich jetzt machen? Na, vorher haben wir A0 rausgeworfen. Jetzt werfe ich halt was Größeres raus, nämlich A0 vereinigt mit der Menge VJ. Wir gucken einmal kurz, ob da wirklich die Menge größer geworden ist oder ob die aus Versehen noch dieselbe ist. Wie kann es sein, dass diese Menge die gleiche ist wie A0? Naja, es könnte sein, dass VJ in A0 liegt. Könnte das sein? Gehen wir nochmal rüber auf die andere Tafel. An die andere Tafel. Hier steht, dass VJ aus B kommt ohne A0. Das heißt, VJ liegt nicht in A0 und deswegen wird die Menge wirklich größer, wenn ich VJ jetzt noch dazu nehme. Merkmal auf der anderen Tafel da drüben ist VJ in B ohne A0. Also ist die Mächtigkeit von A wirklich größer, nämlich die Mächtigkeit von A0 Genau passiert die Induktion.
Die Induktion, beziehungsweise das, was in der Induktionsvoraussetzung steht, nämlich dass der Satz anwendbar ist für Mengen, die weniger genannt haben als m, das ist da oben eingegangen. Für m0 können wir den Satz verwenden, das heißt, an der Stelle kommt das wirkliche Induktionsargument. Richtig zu Ende ist die Induktion dann, wenn der Beweis. Ganz am Ende haben wir gezeigt, dass für die ursprüngliche Menge m, mit der wir gearbeitet haben, der Satz richtig ist. Das heißt, da ist in Wirklichkeit am ersten Induktion verwendet. Das ist so, als wenn Sie so Rechnungen machen und irgendwo setzen Sie das ein, was Sie per Induktion wissen, und dann rechnen Sie aber noch eine halbe Seite, bis Sie wirklich fertig sind. So ähnlich ist es ja auch. Hilft Ihnen das weiter? Ja, sehr gut. Noch mehr Fragen? Was haben Sie noch? Wir haben Zeit, Sie können gerne noch mehr fragen. Ja.
Also ist B quer quasi, das kommt dann, das komplette mit statt A0 ist der Engel drin, aber auch statt J ist Rosen.
Genau das ist es. Sie haben jetzt quasi nochmal in dem Bild gesehen, was ich vorhin erklärt hatte, wie der Beweis sich zusammensetzt. Danke, das ist total hilfreich. Also vorhin bei der Strategie hatte ich ja gesagt, man tauscht quasi zuerst eine kleinere Menge rein per Induktion und dann tauscht man den noch fehlenden Vektor rein mit dem Austauschlemmer. Und genau das haben Sie gerade im Bild erklärt. Man hat einerseits das A0, was rausfliegt und M0 kommt rein und dann hat man noch den fehlenden Vektor V und den tauscht man rein und wirft stattdessen dieses VJ raus. Das, genau, das war jetzt gerade die Bildübersetzung von der Strategie. Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gucken wir mal, was als nächstes passiert, denn Kapitel 4 ist noch nicht ganz fertig. Es gibt ein paar Merksätze, die aus dem Austauschsatz und dem, was wir bisher so besprochen haben, folgen. Also, zunächst mal kann man ja den Austauschsatz formulieren als jede linearunabhängige Menge kann in eine Basis reingetauscht werden. So, das ist eine schöne, einfache Art, sich den Austauschsatz zu merken. Interessant ist, dass der Austauschsatz uns ja nicht wirklich sagt, wie es geht. Der sagt nur, dass es geht. Aber okay, ist besser als nichts. Oder man kann den Satz aber auch als Ergänzungssatz lesen. Das habe ich, bevor wir ihn bewiesen haben, schon angedeutet. Indem man nämlich sagt, jede linearunabhängige Menge kann zu einer Basis ergänzt werden. Und wenn man schon eine Basis hat, ist es einfacher, denn dann kann man da drin Vektoren finden, mit denen man die gegebene Menge ergänzen kann. Wieder sagt der Satz nicht, wie es geht, aber er sagt, dass es geht. Und hier kommt ein Beispiel, wo wir den mal anwenden. Und es geht wieder um Matrizen. Wir haben 2×2 Matrizen über R. Die bilden einen Vektorraum, haben wir alles schon gesehen.
Und wir haben auch schon mal eine Basis konstruiert für diesen Vektorraum. Die bestand aus, also das hieß da wahrscheinlich noch nicht so, sondern wahrscheinlich hieß es einfach nur minimales Erzeugungssystem. Und das bestand aus 4 Matrizen. Und diese Matrizen sind ganz toll, weil da ganz viele Nullen drin stehen und immer nur eine strategisch platzierte 1, sodass man immer sofort sehen kann bei Linearkombinationen, wie die Koeffizienten aussehen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass manche Basen schöner sind als andere. Ich kann auch ganz schreckliche Matrizen für den gleichen, Matrizenvektorraum hinschreiben, also eine ganz schreckliche Basis. Mache ich jetzt auch nicht. Stattdessen nehmen wir eine Menge M her, die aus 2 Matrizen besteht und von der ich behaupte, dass sie linear unabhängig ist über R. Wir haben inzwischen geübt, wie das geht. Wenn Sie das bei Matrizen irgendwie sich noch nicht zutrauen, dann können Sie gerne Jean-Luc Bescheid sagen und dann gibt es eine kleine Podcast-Folge, lineare Unabhängigkeit im Matrizenland oder so. Jetzt möchte ich den Satz anwenden. Ich möchte diese linear unabhängige Menge M mit diesen beiden Matrizen zu einer Basis ergänzen, indem ich die Basis, die da schon steht, bestehend aus den Vektoren, also Matrizen E1 bis E4, benutze. Oder in anderen Worten, ich möchte die Matrizen aus M reintauschen in die bestehende schöne Basis. Warum ich das machen sollte, ist eine völlig andere Frage, denn die Basis wird dadurch definitiv hässlicher und nicht schöner. Aber hey, es kann Gründe geben, warum die neue Basis besser ist als die alte. Und ich möchte hier nur einmal demonstrieren, wie man das machen kann. Wenn ich nämlich einzelne Matrizen da reintausche, dann kann ich doch in jedem Schritt das kleine Austauschlämmerchen benutzen, oder? Ich schreibe also mal meine erste Matrix 1, 2, 0, 0 als Linearkombination in der gegebenen Basis, also mit diesen 4 sehr einfachen, schönen Matrizen. Dann habe ich da Koeffizienten stehen und dann weiß ich mit dem Austauschlämmer, dass ich austauschen kann bei allen Matrizen, mit allen Matrizen, bei denen der Koeffizient in der Linearkombination nicht 0 ist. Und da habe ich hier direkt 2 Kandidaten. Ich kann die erste oder die zweite Matrix ersetzen und ich entscheide mich für die erste. Das heißt, jetzt kriege ich eine neue Basis. Die neue erste Matrix in der Basis ist 1, 2, 0, 0 und die anderen 3 bleiben so, wie sie vorher waren. Jetzt möchte ich die zweite Matrix, minus 1, 0, 1, 3, auch noch reintauschen. Und das mache ich einfach genauso. Ich verwende nochmal das Austauschlämmer. Aber Vorsicht, jetzt muss ich eine neue Linearkombination hinschreiben, nicht mit der ursprünglichen Basis, sondern mit der neuen, die ich schon habe. Okay? Also bitte, wenn Sie das schrittweise machen, immer darauf achten, dass Sie dann die Linearkombination auch wirklich immer mit der aktuellen Basis hinschreiben und nicht mit irgendeiner von davor. Das ist ein Fehler, der häufig passiert, deswegen sage ich das. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe also diese Matrix, die ich A4 genannt habe, und ich habe die so genannt, weil ich gesehen habe, dass ich tauschen will mit E4, deswegen heißt sie so, habe ich eine Linearkombination hingeschrieben. Und dann sehen Sie ja, man kann sich irgendwie entscheiden. Es gibt jetzt wieder mehrere Matrizen, wo die Koeffizienten nicht 0 sind, und dann könnte ich da austauschen und habe halt gedacht, ich nehme mal die vierte. Das heißt, da kommt jetzt eine neue Basis raus. Die erste ursprüngliche, sehr einfache Matrix, E1, wurde ersetzt durch A1. Die zweite und dritte einfache, schöne Matrix bleiben da und die letzte ersetze ich durch minus 1, 0, 1, 3. Und da ich das schrittweise gemacht habe und da ich das Austauschlämmer immer richtig angewandt habe, weiß ich jetzt ohne Nachrechnen, dass die Menge, die rauskommt, linear unabhängig ist und den kompletten Matrizenraum erzeugt. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass die Rechnungen, die man da machen muss, nicht schlimm sind und dass es viel nerviger wäre, das irgendwie auszuprobieren und dann jedes Mal Erzeugung und Eigenschaft und lineare Unabhängigkeit zu prüfen. Vielleicht stimmen Sie mir aber auch zu, dass immer noch ein bisschen nervig ist, dass man, wenn man eine Basis finden möchte, 2 Eigenschaften nachprüfen muss. Es wäre irgendwie cool, wenn man das vereinfachen könnte. Vielleicht geht es ja. Gucken wir mal, was als nächstes passiert. Achso, und wie immer, sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch ein Beispiel brauchen. Das ist das, was ich gebetsmühlenartig in jeder Vorlesung 5-mal sage. Sagen Sie es mir, sagen Sie es Jean-Luc. Beispiele gibt es wie Sand am Meer. Und auch wenn in der Vorlesung nicht immer Zeit ist, um noch viel mehr Beispiele zu besprechen, dann gibt es natürlich in meinem Leben dafür Zeit. Und dann mache ich einfach Podcast-Folgen für Sie. Hier kommt Satz 4.12 und der macht das Leben dann wirklich einfacher. Unter unserer Voraussetzung, dass der Vektorraum endlich erzeugt ist über K. Und wenn wir schon eine Basis kennen, die nenne ich jetzt B, und wenn wir auch wissen, wie groß die ist, die Mächtigkeit heißt jetzt n. Und warum weiß ich, dass das eine endliche Basis ist, dieses b? Na, weil wir vorher geklärt haben,
dass endlich erzeugte Vektorräume endliche Basen besitzen. Das heißt, ich kann mir das B als endliche Menge hernehmen. So, das sind unsere Voraussetzungen. Und ja, ich erlaube, dass unsere Basis null Elemente hat. Ich erlaube die leere Menge als Basis, weil es Vektorräume gibt, die als Basis nur die leere Menge haben. Bonuspunkte, wenn Sie das wissen. Was für Vektorräume haben als Basis nur die leere Menge, nichts anderes. Der Nullraum, der nur aus dem Nullvektor besteht. Nur den Nullvektor kann ich nicht als Basis nehmen, denn der Nullvektor, wenn ich den in eine Menge schreibe, dann ist die Linie abhängig, also keine Basis. Ich muss die leere Menge als Basis nehmen. Und das ist aber auch der einzige komische Fall, wo sowas passiert. Aber deswegen steht es da. Deswegen muss ich diesen Sonderfall mit einschließen. Die Basis könnte null Elemente haben. Okay, und dann haben wir vier Aussagen und die sind alle wunderschön und hilfreich. Erstens, und das möchte ich feiern, jede K-Basis von V hat dann N Elemente, also so viele wie B. In anderen Worten, wenn wir einmal eine Basis gefunden haben und wissen, wie viele Elemente die hat, dann wissen wir ab da für diesen Vektorraum immer, wie groß Basen sind. Jedenfalls über den gleichen Körper. Das ist doch toll, oder? Nehmen Sie R hoch 3. Wenn Sie eine Basis mit drei Elementen gefunden haben, und ich kenne eine, dann haben ab jetzt alle Basen von R hoch 3 über R drei Elemente. Und Sie müssen sich nie wieder die Frage stellen, wie groß Basen von R hoch 3 sind über R. Ist doch toll, oder? Also ab dann kann man sagen, zählen hilft. Ne? Wenn Sie dann mir eine zweielementige Menge als Basis verkaufen wollen, muss ich nicht lange nachdenken, um zu wissen, dass das falsch ist. Das heißt aber, auch Sie müssen dann nicht lange nachdenken, um zu wissen, dass das falsch ist. Dieser Satz macht es wirklich einfacher. Aussage B. Wenn ich eine linear unabhängige Menge finde, die die richtige Größe hat, also n, dann ist es sofort eine Basis. Zack, spare ich mir die eine Eigenschaft. Nämlich die erzeugende Eigenschaft. Und umgekehrt funktioniert es auch. Wenn ich eine Menge finde, die ein erzeugendes System ist und die richtige Anzahl Elemente hat, dann ist es eine Basis und ich muss die lineare Unabhängigkeit nicht prüfen. In anderen Worten, die richtige Anzahl ersetzt eine der beiden Basiseigenschaften. Cool, oder? Ja, genau, können wir ruhig ein bisschen feiern. Und das ist auch wichtig, das steht in D, wenn ich jetzt eine Menge habe, die größer ist, also die mehr Elemente enthält, als die Anzahl der Elemente in einer Basis vorgibt, dann muss die automatisch linear abhängig sein. Wir haben also auch eine Grenze nach oben, wie groß linear unabhängige Mengen sein können. Und das ist total hilfreich. Ja, möchte ich auch feiern. Und ich fürchte, jetzt muss ich statt zu feiern erstmal wischen. Das heißt, Sie können kurz durchatmen und sich überlegen, ob Sie schon Argumente sehen für diese Eigenschaften, die da stehen. Wir werden jetzt einige zusammen beweisen und irgendwas davon ist, glaube ich, so ähnlich eine Übungsaufgabe. Glaube ich. Vorhin war ich dort, Satz 4.12. Los geht's. In meinen Notizen steht, dass wir A, C und D hier hatten und dass B irgendwie so oder so ähnlich in den Übungen vorkommt. Dann halte ich mich mal an meine Notizen. Zeigen. Wir wollen
Verhältnis die genaue n Elemente hat. Und ich mache das, indem ich die Größe von C nach oben und nach unten beschränke. Was weiß ich denn? Das wissen wir. Es ist eine Basis. Basis sind linear unabhängige Teilmengen, also ist C linear unabhängig. Das ist gut. Wir haben jetzt eine linear unabhängige Menge und eine Basis. Und immer dann, wenn Sie diese Kombination sehen, eine linear unabhängige Menge und eine Basis, dann können Sie den großen Austauschsatz verwenden. Hey! Für die Größe. Basis C und linear unabhängige Menge D anwenden und erhalten dann nach der Argumentation von vorher nur mit verkehrten Rollen, dass die Mächtigkeit von E größer so groß ist wie die Mächtigkeit von C. Ja, aber das sind endliche Mengen. Wenn man halt diese beiden Ungleichungen hat, dann sind die Mächtigkeiten gleich. Das heißt, B und C haben gleich viele Elemente und das ist das, was in der Abschrift. Das war A und das
stimmt.
Noch. B habe ich ja gesagt, machen wir hier gerade gar nicht. Also C. Was passiert denn in Teil C? Da sollen wir zeigen, dass jedes K-Erzeugungssystem der richtigen Größe schon eine Basis ist. Das heißt, dass man die lineare Unabhängigkeit irgendwie geschenkt kriegt. Okay, habe ich da eine Idee? Ich nehme mein Erzeugungssystem her. Können wir zusammen überlegen, so wie vorhin. Das hat doch gut geklappt, dass wir einfach mal überlegen, was wäre ein naiver Ansatz, wie man es machen könnte.
Gezeigt hat.
heute? Dienstag? Heute ist Dienstag. Also wir machen das am Donnerstag. Einverstanden? Überlegen Sie kurz, ob Sie noch Fragen haben. Wir haben noch eine Minute. Oder sogar zwei. Und da sammle ich Sie am Donnerstag ein. Da beweisen wir den letzten Teil. Und dann geht es weiter. Kapitel 4 geht dem Höhepunkt zu. Ja? Das ist Aussage A dieses Satzes. Da steht, jede K-Basis hat N-Elemente, also gibt es keine mit weniger. Okay, super. Ich habe noch eine kleine Frage, weil ich... Nee, tatsächlich kann ich das nicht fragen, denn das kleine Geschenk war ja anonym. Und deswegen ist es auch keine Bestechung. Ich nehme das mit und dann werden Jean-Luc und ich das zusammen in meinem Büro auspacken. Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich nicht bis Weihnachten warte, sondern das heute schon mache. Und ich bedanke mich anonymerweise. Mal gucken, was es ist. Das kann ich dann ja am Donnerstag erzählen oder zeigen. Wir sehen uns dann.